Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Brunch von Insert Moin in Episode 3648 am 25. Oktober 2025. Begrüßen euch nach so viel Zahlenwirrwarr euer Michi und Basti.
Hallo, ich wollte gerade sagen, nicht zum 3648. Mal. Ich möchte wissen, wie viel Prozent Anteil habe ich mittlerweile an den Brunch-Folgen? Wahrscheinlich so 2%.
Ich wollte sagen 0,2. Ach, von den Brunch-Folgen im Spezifischen wahrscheinlich.
Ah ja, okay, das war natürlich klug ausgedrückt.
Ja, da hast du deutlich mehr. Da würde ich sagen, bist du bei 50%. Ich müsste da bei 90% liegen, glaube ich, bei Brunch-Folgen.
Ah, ja, guck, das klingt doch schon gar nicht so schlecht. Das nehme ich. Ja. Bei so großen Zahlen.
Und immer wieder setzt du dich gerne hin an den reich gedeckten Tisch. Darf ich fragen, was du heute Morgen gefrühstückt hast?
Oh, das ist richtig. Bei mir ist es sehr langweilig, weil ich esse immer Haferflocken mit Milch und ja, dazu geil. Eine Banane in die Hand.
Ja, oh. Auf Bananen habe ich leider auch eine Allergie entwickelt aufs Alter. Ganz unangenehm. Also nicht so schlimm wie meine Avocado-Allergie, aber bei Bananen zieht sich bei mir auch der Hals so ein bisschen zusammen. Oh, unangenehm. Ja, halb so wild. Aber Haferflocken und Milch oder halt auch Joghurtkram macht meine Frau auch ganz viel. Ich glaube, das ist sehr gesund. Das hält auch sehr fit.
Das habe ich oder hoffe ich. Deshalb esse ich das auch. Ich kann mich daran auch nicht satt essen. Also es ist vollkommen okay. Es ist jetzt nichts, wo ich morgens aufstehe und denke, boah, ist jetzt kein Croissant, kein frisches aus dem Ofen. Ne? Mhm. Aber es ist auch vollkommen okay. Und ich starte immer so ganz gut in den Tag rein, ja.
Ich bin immer noch bei meiner Miso-Suppe morgens mit ein bisschen Restreis.
Oh, okay, krass.
Ja, das ziehe ich durch. Das ist noch gut. Aber leider ist der restliche Tag nicht mehr so japanisch und schon wieder deutlich europäischer Diät verpflichtet. Und das ist schon wieder alles nicht so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie lief das in Japan alles besser, was Ernährung und Bewegung bei mir anging. Hier bewege ich mich nur noch in VR.
Das hatte ich aber letztens witzigerweise auch, weil ich hatte nie mit Kopfschmerzen zu kämpfen und jetzt habe ich so seit einigen Wochen schon relativ regelmäßig so mindestens einmal die Woche Kopfschmerzen und ich bin immer noch so am Versuchen herauszufinden, woran liegt's denn? Also ich mache auch ab und an Sport und so, aber jetzt auch nicht jeden Tag, ne? Und jetzt dadurch, dass ich ja Freelancer bin und eben nicht mehr zu Game 2 regelmäßig dackel, sitze ich halt auch sehr viel hier einfach in diesem Stuhl. Und da dachte ich mir so, weißt du was, ich glaube, ich muss einfach mal spazieren gehen, ein bisschen frische Luft schnappen, ein bisschen Bewegung könnte ganz gut sein und tatsächlich ist dann weggegangen. Also
sehr gut.
Ich fühle das.
Als nächstes kommt das Problem, dass du dann immer müde bist, weil du so viel an der frischen Luft bist. Also eigentlich kommt immer ein neues Problem bei allen Lösungswegen
dazu. Ja, so viel an der frischen Luft bei 10 Minuten Spaziergang, ich weiß nicht.
18 Minuten, das kann man ja kaum Spaziergang nennen. Frische Luft geschnappt. Unsere fleißigen Hörerinnen und Hörer konnten in der letzten Woche einen schönen Test zu Keeper hören mit der wunderbaren Headline Salvador Dali trifft Pixar im neuen Spiel von Tim Schäfer. Keeper, sieht cool aus, ne?
Voll. Also ich finde Double Fine-Spiele, die haben so einen ganz besonderen Artstyle. Ich war schon bei Psychonauts 2 auch total hin und weg. Der ja so sehr cartoonig war und auch jetzt gar nicht wie Keeper aussieht, aber die haben einfach einen sehr, sehr besonderen Style und das haben sie jetzt hier bei Keeper auch richtig ausgelebt. Ich bin auch neugierig. Ich glaube, da muss ich auch mal reingucken.
Ja, ich will es mir auch angucken. Sieht schon sehr, sehr gut aus. Das ist auch kein ewig langes Spiel und den Reviewcast, den haben Manu und Elena Schulz für euch aufgezeichnet. Den könnt ihr hören, wenn ihr uns unterstützt bei Patreon oder Steady mit ungefähr einem knappen Fünfer seid ihr dabei und habt Zugriff auf so viele Folgen. Nicht alle 3648, das ist ja nur Leuten vorbehalten, die uns seit 2011 oder was weiß ich, wo es den Podcast, seitdem es den gibt, alles live gehört hat. Aber ihr bekommt Zugriff auf deutlich über 2000 Folgen, wenn ich das zuletzt richtig gesehen habe. So, und heute reden wir über das Next Game Fest von Steam, von Valve, von dieser tollen Spieleplattform auf dem PC, wo es immer viele neue Demos gibt zu kommenden Spielen. Das gibt es mehrfach im Jahr, ne? Wir hatten schon Steam Next Game Fest dieses Jahr. Oder bin ich vollkommen durcheinander und die Jahre schwirren hier nur so wöchentlich an mir vorbei?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber dadurch, dass auch Steam selber das Next Fest Oktober 2025 nennt, würde ich mal sagen, ja, es gibt es öfter im Jahr.
Sehr gut. Du hast dir Reanimal, Final Sentence und Helmart angeguckt und ich habe iRacing Arcade, Star Trek Voyager Into the Unknown und Heroes Olden Era mitgebracht. Über diese Spiele werden wir mehr oder weniger detailreich heute schnacken. Ich schlage vor, wir machen das abwechselnd. Das wird, glaube ich, abwechslungsreich sein. Und ich würde dir das Zepter übergeben, den Start zu machen. Such dir doch eins deiner drei Spiele aus und leg los.
Sehr gerne, das mache ich doch glatt. Ja, ich habe dir das ja vorgeschlagen, ey, lass mal über Steam Next Fest reden und eigentlich war es nur eine billige Ausrede, damit ich mir Reanimal anschauen kann. ich bin ein großer Little Nightmares Fan, obwohl ich da auch immer meine Kritikpunkte habe, aber ich mag Little Nightmares total gerne. Und die Leute hinter Little Nightmares, das sind die Tazir Studios und die haben nicht den dritten Teil gemacht. Der kam von Supermassive Games.
Das sind so die wurde Leute. Jetzt nämlich ein Schuh draus. Die haben das hier gemacht, das ist für Wirklichkeit viel besser. Und Little Nightmares 3 ist ja so eine kleine Enttäuschung, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht wirklich gespielt, deshalb, also 5 Minütchen mal angespielt quasi, oder eine halbe Stunde, deshalb mag ich da jetzt noch kein Urteil mir erlauben, aber ja, alleine stilistisch, also das Little Nightmares 3 reicht nicht mal entfernt, nicht mal an die Schuhsohle von Reanimal heran, das ist einfach eine Freude. Also jetzt, als ich es gespielt habe, man muss gleich dazu sagen, Reanimal wirkt auch einfach wie ein weiteres Little Nightmares von eben Tazir, was aber nicht schlecht ist, weil, wie gesagt, die können das sehr, sehr gut. Es hat eine tolle Stimmung. Man hat da wieder zwei Charaktere, also eigentlich wie bei Teil 2 und auch bei Teil 3. Hier ist es auch so, dass man das kooperativ spielen kann, sogar Couch-Koop im Gegensatz zu Little Nightmares 3, wo es nur online geht. Ich habe es jetzt in dem Fall aber nur alleine gespielt. Man wird da in eine Welt geworfen und ich verstehe eigentlich ehrlich gesagt noch gar nichts. Aber das gehört auch irgendwie ein bisschen zum Spaß dazu. Man ist so ein ich habe ihn jetzt als Junge identifiziert, aber ich bin mir auch nicht sicher. Auf jeden Fall hat er einen Sack auf dem Kopf. Der schippert mit so einem Boot auf dem Wasser rum und fischt aus dem Wasser heraus ein Mädchen mit einer Hasenmaske. Und die beiden versuchen sich dann einfach weitere Wege zu bahnen durch diese sehr seltsame, verquere Welt, die sich da vor ihm auftut. Und Es ist fantastisch. Also alleine das Monster-Design, es ist so unheimlich. Es ist so schön. Da wird einem immer ein bisschen unwohl, aber auch gleichzeitig ein bisschen warm um den Bauch rum, weil irgendwie ist es auch toll, was sie sich da haben ausgedacht. Da gibt es beispielsweise so, also ich wusste erst nicht, ob es Kreaturen sind oder einfach nur die Häute von Menschen. Weil überall liegen so, ja, heute halt rum, aber so intakte heute. Sieht aus wie so ein Mensch, aus dem man die Luft gelassen hat, aus dem man Knochen raus und alle Organe entfernt hat und einfach so hingelegt hat zum Trocknen.
Und appetitlich zum Brunch.
Ja, es tut mir leid. Aber genau, die liegen da die ganze Zeit rum und irgendwann vielleicht bewegen sie sich auch ein bisschen und dann bist du erstmal überrascht, okay, was passiert hier? Und so geht's eigentlich die ganze Zeit weiter. Dann irgendwann begegnet man so einem großen, schlaksigen, ja, es sieht ein bisschen aus wie so ein Hausmeister, den verfolgst du und dann gehst du irgendwie, kommst du auf so eine Toilette und dann siehst du eigentlich nur, wie er in einem Körper, einem anderen Körper verschwindet. Also dieser Körper hat ein riesengroß klaffendes Loch in der Mitte und der, ja, geht da irgendwie rein und ist weg und ich habe nichts verstanden, aber es ist toll. Es ist, ja, es ist wie Little Nightmares, wer so diese Stimmung mag. Ich finde, das fangen sie hier wieder richtig toll ein. Ich bin gespannt, wie das kooperativ danach funktioniert. Ich habe mir von meiner lieben Kollegin Esther von Game 2 sagen lassen, dass das auch sehr viel Spaß gemacht hat, kooperativ, weil die hat das online gespielt. Und ja, überraschend ist es aber, das muss man auch so fair sein, muss man, glaube ich, überraschend ist es auch nicht. Es ist wirklich sehr nah an Little Nightmares dran. Ich bin gespannt, ob denen da noch ein bisschen was Neueres einfällt. Gerade was so Kämpfe anging, war Little Nightmares immer nicht so gut. Also gerade wenn es dann so zur Auseinandersetzung und nicht nur ums Weglaufen ging. Da bin ich einfach mal gespannt, ob die das jetzt hier ausbauen oder ob es vielleicht auch gar nicht zu Kämpfen kommt, weil hier gab es jetzt auch nur so Fluchtsequenzen. Ja, und sonst sind es kleine Puzzle, die jetzt auch nicht wahnsinnig viel Gehirnschmalz brauchen, aber die einfach Spaß machen beim Lösen und von Dingen, Dinge von A nach B schleppen. Da muss man mal so eine Lore vervollständigen und Räder anbauen und die sucht man dann halt eben in der Umgebung. Genau, ist nichts Überraschendes, Aber dadurch, dass die Stimmung einfach so toll ist, und das war es bei Little Nightmares halt immer, zumindest bei den Tarsier-Spielen, bin ich da voll dabei. Ich hatte
weißt du da Spaß. Eigentlich mehr? Hast du mehr Infos, warum die jetzt nicht Little Nightmares 3 machen durften und quasi ihr eigenes Ding dann nochmal mit einer, ist ja eine neue IP, Reanimal, aufsetzen mussten? Weil wenn man die Bilder sieht, man wird wirklich denken, es ist sowieso, das was man sieht, ist Little Nightmares 3. Ne, der gleiche Miniatur-Look, also viel mit Unschärfe vorn und hinten, unterschiedliche Kamerawinkel, gleiches Größenverhältnis, also dass man sich irgendwie immer klein vorkommt und dadurch natürlich auch viel von dem Horror entsteht, dass man so ein bisschen hilflos ist. Weißt du da mehr?
Nee, tatsächlich nicht so richtig. Also ich war auch überrascht, als es dann hieß, sie arbeiten nicht mehr mit Bandai Namco zusammen, mit denen haben sie ja Little Nightmares gemacht. Und dass das jetzt Supermassive übernimmt. Aber nee, keine Ahnung, die genauen Details kenne ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich schon mal überlegt, ob man da mal nachfragen sollte. Mhm. Investigativ, sollte man. Weißt du?
Ja, das klingt gut. Dann, möchtest du noch was zu Reanimal sagen? Weißt du, wann es rauskommt ungefähr? Hier stehen nur bald verfügbar bei Steam.
Genau, ich meine, das hat noch keinen Termin. Also es kam jetzt halt auch sehr überraschend, sage ich mal, dass eine Demo nachgeschoben wurde, nachdem jetzt Little Nightmares 3 veröffentlicht wurde wahrscheinlich auch, um da so ein bisschen zu zeigen, guck mal, hier sind wir. Wir sind die richtigen Little Nightmares-Leute. Mhm. Aber nee, ein Datum hat es noch nicht.
Okay, dann nehme ich doch mal das Zepter in die Hand und rede über iRacing Arcade. Dazu gab es eine, natürlich tue ich das, gab es eine schöne kleine Mini-Demo, die erschienen ist auf Steam schon ein bisschen vor dem Steam Next Game Fest, aber sie passt auch hier noch wunderbar rein und ist noch spielbar. Da gibt es eine Strecke, da wird man direkt draufgeworfen, darf sich qualifizieren. Es ist der Versuch der iRacing Studios, die sich jetzt neu gegründet haben, nicht nur so bierernste Simulationen zu machen, sondern mit der Marke und den vielen Lizenzen, die sie ja als Company quasi einkaufen und ein bisschen mitverwalten, die zu nutzen, um auch so ein sehr einsteigerfreundliches Rennspiel zu machen. Also hier ist Controller nicht Pflicht. Man kann es sogar mit Tastatur digital steuern. Auch das geht irgendwie. Aber es ist eine ganz einsteigerfreundliche Steuerung, ohne dabei komplett den Anspruch zu verlieren. Also es ist kein Rennspiel, das sich automatisch irgendwie um die Kurse hetzt oder so. Aber ein niedlicher Look. Die sehen alle so ein bisschen putzig aus, haben alle viel zu große Helme auf, die Rennfahrer, die wir da steuern können. Und die sind halt auf offiziell lizenzierten Tracks da. So ein bisschen kann man es sich vielleicht vorstellen wie Mario Kart, komplett ohne Extras, aber mit fahrerischem Anspruch. Und das ist immer so ein bisschen das, was ich mir immer gewünscht habe von dem Mario Kart, weil ich also gerade diese so Mario Circuit, Luigi Circuit, die so eh an so Rennspiel oder Rennstrecken angelehnt waren, also Real World Rennstrecken mit Asphalt und schönen Kurvenkombinationen. Und iRacing Arcade nimmt jetzt halt die offiziellen Lizenzen, hat dann also auch Strecken wie Spa oder wie Tsukuba oder Suzuka. Und all diese Strecken sind dann auch so zusammengeschrumpft, aber der Streckenverlauf ist halt immer noch recht originalgetreu. Also man weiß, als jemand, der Rennspiele mag und diese Tracks, was weiß ich, bei Gran Turismo oder so schon mal gespielt hat und kennt, erkennt sie sofort wieder, weiß, welche was als nächstes kommt und zirkelt den eigenen Boliden, also in dieser Demo kann man so ein Porsche Cup Fahrzeug steuern, dann so ein bisschen darum, auch aus der externen Sicht, also nichts mit Cockpit oder so. Es ist wirklich komplett putziges, kleines, zugängliches Arcade-Rennspiel. Man muss sich allerdings vorher qualifizieren, also da bleibt es zumindest dem Rennsport ein wenig treu. Das gibt es ja ansonsten in sowas wie Sonic Racing oder Mario Kart nicht, so ein Qualifying. Und dann startet man halt und hat, glaube ich, 5 Runden oder so, bevor die Demo auch schon wieder vorbei ist. Und obwohl das so ein super limitierter Scope ist für die Demo, ist auch ganz klein, das Paket, glaube ich, nicht mal ein Gigabyte oder ein bisschen über ein Gigabyte groß, zeigt es mir schon sehr stark, wo die Reise hingehen soll. Und ich finde das ein sehr ansprechendes Konzept, was gut funktionieren könnte. Ob das jetzt unbedingt am PC sein muss, das weiß ich noch nicht. Also ich finde, das würde sehr gut halt auch auf Konsolen natürlich passen. Allerdings gibt es da jetzt noch keine großartigen Ankündigungen, dass es auch für PlayStation und so auf jeden Fall kommen würde oder was. Das bleibt noch aus, aber ich hoffe, das kommt, weil dann hätte man natürlich eine große Spielerbasis. Und für mich wird das Ganze am Ende stehen und fallen mit dem Online-Modus. Also das wird kein Spiel, wo ich auf irgendeine Karriere gucke oder wo offline irgendwas interessant sein wird. Für mich persönlich und ich glaube für viele auch da draußen, wird das ein Online-Game sein. Und wenn das dann gut funktioniert mit Netcode, das heißt, dass man sich auch mal berühren kann, dass man die anderen nicht rausschubsen kann, weil das wäre so alles was dann komplett das Rennen natürlich kaputt macht und unfair macht, da muss es Lösungen für geben. Und wenn sie das gelungen umsetzen, dann könnte das hier sogar ein richtig großer Hit sein, der das Rennspielgenre an sich, glaube ich, einigen Leuten näher bringen kann. Was ist denn dein Gedanke, wenn du die Grafik so siehst?
Ja, die Grafik ist jetzt, glaube ich, das, was mich am ehesten noch abschreckt. Also ich glaube, auf der Strecke selbst geht's sogar, aber so diese Knubbelfiguren und alles, was man so sieht, weil so einem Pitstop oder so, das finde ich alles so, oh, ja, weiß ich nicht.
Du bist ja kein Rennspieler und du findest es trotzdem zu arcadey oder welchen Teil magst du nicht?
Nee, ich weiß es nicht. Also ich mag ja ein Mario Kart. So ist es ja nicht, ne? Aber irgendwie, dadurch, dass ja doch die Autos schon noch so halbwegs wie realistische Autos aussehen. Ich weiß, irgendwie beißt sich das. Ich habe auch das Gefühl, die Figuren sind viel zu groß für die Autos.
Wären sie, ja, das ist richtig, aber das ist ja ein Stilmittel, der jetzt ist ja nichts komplett Neues.
Ich finde es seltsam. Ich weiß auch nicht. Also irgendwie, es spricht mir nicht an, aber ich kann dir gar nicht so hundertprozentig sagen, wie hätte ich es jetzt besser gemacht.
Ich finde die Farben auch so schön, die sie benutzt haben. Also es ist auch da, gehen sie so einen semi-realistischen Weg. Also es gibt ein cooles Wettersystem mit schönen Sonnenaufgängen und Untergängen. Alles ist so super romantisch zur besten Zeit, wo nie Rennen gefahren werden, nämlich zu Sonnenaufgang und Sonnenuntergängen. Die siehst du im Rennsport eigentlich immer nur, wenn es so ein Langstreckenrennen wäre. Und hier hast du das halt ganz häufig, damit es halt ansprechender aussieht, auch mit den Schattenverläufen, die es dann gibt. Und
ich glaube, der Trailer, den ich mir hier gerade angeguckt habe, der tut dem Spiel vielleicht auch ein bisschen Unrecht, weil da ist halt einfach sehr viel mit, die Leute laden hier gerade einen Wagen vom LKW und gehen in die Gasse und keine Ahnung was. Aber auf der Strecke sieht es tatsächlich gar nicht so schlecht aus, sehe ich jetzt hier. Also vielleicht nehme ich das noch mal ein bisschen zurück. Und was ich sagen muss, also grundsätzlich, ich bin kein Rennspielprofi und alles, was Arcade ist, interessiert mich dann aber doch irgendwie. Also das macht mir dann eine gewisse Freude, wenn ich dann nicht irgendwie zu akkurat spielen und steuern muss. Und auch das, was du gesagt hast, ne, mal Mario Kart ohne Extras spielen und da halt dann wirklich aufs Fahren sich konzentrieren, das mag ich auch. Und eine Sache, die mich jetzt aber hier gerade im Trailer auch noch gewonnen hat, weil du jetzt gesagt hast, das kommt wahrscheinlich eher auf den Online-Modus, auf das Multiplayer, auf die Multiplayer-Spiele an. Aber was ich hier gerade sehe, ist, dass du auch noch quasi wahrscheinlich im Laufe der Karriere, abgesehen von deinem eigenen Rennstall, auch noch irgendwie so einen Baumodus hast. Also du kannst dir hier irgendwas verdienen und dann so strategieähnlich Build Your Empire. Davon ist aber nichts in der Demo zu sehen
wahrscheinlich. Nee, in der Demo ist gar nichts. Ich würde da keine Hoffnung pflegen. Also wer den Entwickler kennt, die heißen, oh Gott, Original Fire Games, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne.
Genau,
Und die haben vorher Circuit Superstars gemacht. Das hat eine andere Perspektive, aber ist an sich ein sehr ähnliches Spielprinzip. Und auch da ist es nicht so, dass die, dass jetzt das Offline-Solo-Kampagnen-Ding irgendwie mich hinterm Ofen hervorgelockt hätte. Aber sie können halt gutes Fahrgefühl. Nur beim Netcode, das muss halt klappen. Und da ist ja, das ist beim Rennspielen eigentlich immer. Das muss halt perfekt sein. Eine gute Lösung, da gibt's zwei Lager, und wenn ich da kurz noch ausholen darf, da gibt's halt die Leute, die Gran Turismo gut finden, wo dann, wenn einer reinkommt und irgendwie der in die Seite fahren würde, dass du dann mal kurz transparent wirst und derjenige sich dann halt einfach selber in die Walachei befördert, weil er halt nicht mehr rechtzeitig bremsen kann und dir dann eben nicht in die Seite fährt, so wie er es geplant hatte. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere wäre harte Bestrafung, dass ein System halt vorhanden ist, das das erkennt, wenn einer abgeschossen wird oder was, und dann drakonische Strafen irgendwie ausgeteilt werden. Und das wäre ja so der iRacing-Weg, dass du da offiziell dann Beschwerde einlegen kannst und die Leute dann irgendwann um ihre Accounts gebracht werden, wenn sie nicht anfangen, sich irgendwie an die Manieren anzulernen und sich so auf der Strecke zu benehmen, wie es sich gehört. Ich bin gespannt, auf was sie sich da einigen werden. Ich finde, es wird passen zu iRacing, wenn sie halt gucken, dass es sowas wie ein Safety-Rating gibt und man sich halt hocharbeitet und am Ende mit denen, dass es schwer ist, mit den Besten zu fahren, die alle sauber fahren, und dass das die besten Rennen sind. Das ist quasi das Erstrebenswerte. Weil da setzt keiner sein Konto aufs Spiel, dass er dann mal eben doch irgendjemanden komplett abräumt, weil dann kannst du halt nicht mehr mit den anderen mitfahren. Das wäre dann halt die Bestrafung. Passt halt nicht zu dem Arcade-Ansatz, nehme ich mal an. Wahrscheinlich gehe ich also davon aus, dass es irgendwie dieses, es wird transparent, wenn es zu eng wird, Ding wird, was ich doof finde immer. Das ist halt, Schwierig.
Na gut.
Schwierig.
Sind wir mal gespannt. Also ich bin nicht so gespannt auf den Online-Modus, aber ich würde mich freuen, wenn die Kampagne doch ein bisschen mehr kann, als du jetzt vielleicht vermutest. Mal schauen.
So, dann bist du wieder dran. In deinem Horror-Trio. Du hast ja echt nur düstere Spiele dir ausgewählt.
Ja, irgendwie ein bisschen unbeabsichtigt, bin ich ehrlich, aber ja, das stimmt. Aber es ist ja auch die Zeit dafür, ne?
Der Herbst.
Dann bringe ich mal Final Sentence mit. Das lässt sich auch, glaube ich, sehr schnell erklären. Es ist ein Battle Royale Schreibspiel. Also quasi, man kennt es vielleicht noch von damals, die House of the Dead Version, wo du dann halt eben so Zombies mit Texteingaben wegbläst. Und hier ist es aber so, du wachst an einer Schreibmaschine auf, um dich rum. Ganz viele Menschen, die ein ähnliches Schicksal teilen, also wachen auch gerade an ihrer Schreibmaschine auf. Und an jedem Tisch steht ein vermummter Wächter, der auch einen Revolver oder eine Pistole in der Hand hält. Und jetzt geht es eben darum, schneller zu tippen als alle anderen, die mit dir in diesem Raum sind. Warum? Keine Ahnung.
Das ist voll der Albtraum, oder? Das ist so, also ich kann mir vorstellen, dass ich einen Albtraum habe, der genau so aussehen würde, wie dieses Spiel ist.
Ja. Nee, es stimmt, ja. Gerade so in dem Feld, in dem man ja arbeitet, wo ja auch Schreiben wichtig ist, kann das schon mal ein Albtraum sein, den man sich erträumt. Ja, aber das ist quasi das Spielprinzip. Dann tauchen nach und nach so Zeilen vor dir auf und du musst diese Zeilen eben fehlerfrei und möglichst schnell abschreiben. Du kannst pro Textblock 3 Fehler machen. Und wenn du 3 Fehler machst, dann lädt dieser Herr, der bei dir am Tisch steht, einmal die Waffe nach. Ist ein Revolver, jetzt fällt es mir auch wieder ein, weil er tut nur eine Patrone quasi in den Lauf. Dann dreht er, spielt russisch Roulette und drückt ab und entweder ist dann für dich vorbei die Runde oder es geht noch weiter, weil du Glück hattest. Und genau, so geht es dann immer weiter und du musst versuchen, eben schneller zu tippen als die anderen. Du hast oben am Bildschirmrand dann so eine Zeile, wo du auch das Ziel quasi sehen kannst und du siehst deinen Cursor, der so langsam nach vorne wandert, wenn du Fortschritt machst dass du halt genug von dem Text schon abgetippt hast. Aber du siehst eben auch die anderen Spieler und du siehst auch deine Position, also an der wievielten Stelle du bist. Und es geht nämlich dahingehend aus, dass nur derjenige, der als erstes alles abgetippt hat, überlebt. Alle anderen werden dann leider sterben. So, und das ist genau das Battle Royale-Prinzip in dem Fall. Ja, es ist total simpel, es ist irgendwie effektiv, es hat mir anfänglich auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch recht erfolgreich war. Weil,
kannst du denn gut tippen, so 10 Finger?
Ja, 10 Finger sind es nicht ganz, aber ich kann schon ganz gut tippen, also ich bin schon recht fix, glaube ich. Und entsprechend war so am Anfang auch das Erfolgserlebnis sehr hoch. Es gibt auch deutsche Texte, das finde ich immer ganz nett, dass man nicht irgendwie sich umdenken muss auf Englisch, weil da wäre ich definitiv langsamer. Du hast also deutsche Texte, die du abtippen musst. Und das hat sehr gut geklappt am Anfang und dann, das war quasi 3 Runden spielst du, das ist das Tutorial, da wirst du eingeführt, wie alles funktioniert und dann fängt es aber an mit denen, dass du immer wieder eine neue Runde spielen kannst, die dann aber auch immer wieder sehr ähnlich abläuft und das, was glaube ich da für mich am schnellsten für diesen ersten, auch das aber schade Moment gesorgt hat, ist, dass sich Dinge wiederholt haben. Also A, gibt es manchmal Texte, die keinen Sinn ergeben, da musst du dann irgendwie QWE, Leertaste, QWE, Leertaste, QWY, Leertaste, solche Sachen tippen.
Okay.
Genau, das ist, also ich verstehe es, weil es natürlich da so ein bisschen auch entschärfen soll, dass halt Leute einfach, weiß ich nicht, sehr gut im Schreiben sind oder sehr viel schreiben. Und so ist es dann auch einfach so ein bisschen, wird ein bisschen Gehirnschmalz währenddessen verlangt, dass du halt mal ein bisschen anders denkst, wie du da tippst. Aber gleichzeitig ist es nicht das, was ich suche, weil ich finde es schon irgendwie auch cool, ein Spiel zu haben, wo du ja das Schreiben quasi lernst, übst oder besser wirst da drin. Das hätte mir mehr Spaß gemacht, wenn alles wirklich richtige Texte sind. Aber der Großteil, das sind Gott sei Dank tatsächliche Texte, die du dann abschreiben musst. Ein großes Problem ist, und ich habe jetzt gar nicht so wahnsinnig viele Runden gespielt, lass es 10 oder so gewesen sein, dass sich schon die Texte innerhalb dieser kurzen Zeitspanne wiederholt haben. Und das ist natürlich für so ein Spiel richtig doof, weil dann sind letztendlich diejenigen erfolgreich, die das Spiel einfach schon sehr viel und sehr lange gespielt haben. Und die neu dazukommen, die müssen erstmal gucken, was steht da jetzt gerade? Q, W, E, und dann ist der andere schon quasi längst durch. Und das ist so ein bisschen schade. Also ich hoffe, dass da letztendlich in der Vollversion auch genug Textvarianten drinstecken.
Wollte ich gerade fragen, meinst du, das könnte der Demo nicht auch geschuldet sein, dass sie dann
genau, das kann sehr gut sein, aber
verschießen wollen?
Aber trotzdem komisch, wenn, sage ich mal, meine dritte Runde schon die erste Wiederholung hat. Das sollte auch in der Demo meiner Meinung nach nicht passieren.
Und da müsste
das
auch ein Ranking-System rein, weil ich will ja nicht gegen die Sekretärinnen und Sekretäre der Welt antreten, sondern ich will ja gegen die Spielejournalisten, die auch 25 Jahre auf dem Buckel haben, alleine antreten, damit das ungefähr fair ist.
Ja, da fehlt halt gerade noch alles. Also du hast in der Demo wirklich nur dieses, okay, du spielst nochmal eine Runde. Du bekommst auch Erfahrungspunkte und steigst auch Level auf, wenn du eine Runde gespielt hast. Aber was das bewirkt, keine Ahnung. Also du hast in dieser Demo so drei Ziele, die du erreichen musst. Ich weiß gar nicht mehr, welche drei das genau waren, aber eins davon ist halt auch, erreiche Level 10. Und das hatte ich dann nach meinen paar Ründchen dann schon sehr schnell abgehakt. Und da brauchst du auf jeden Fall noch ein bisschen was für die Motivation, irgendwelche Dinge, die drumherum passieren, sei es eben diese Highscore-Liste oder eben, dass du mit diesen Levelaufstiegen irgendwas bewirken kannst. Aber da bin ich gespannt. Irgendwie ist es ein witziges Prinzip. Ich habe auch irgendwie so Lust auf so Tipp- und Schreibspiele. Ich finde das eigentlich immer ganz lustig, so für die Abwechslung. Und ich hatte durchaus meinen Spaß, jetzt abgesehen von den kleinen Kritikpunkten.
Ich finde krass, wie düster es halt ist. Also es ist ja eigentlich ein Tetris 99 macht ja nichts anderes.
Ja.
Alle treten gleichzeitig gegeneinander an. Du musst die Eingaben so schnell wie möglich machen, so schnell wie möglich denken und alles muss irgendwie passen mit den Fingern und dem Kopf. Mhm. Und wenn du dann aber ausscheidest, kriegst du bei Tetris 99 natürlich nicht eine Kugel in den Kopf, sondern da bist du einfach draußen. Aber hier wird das so total krass dargestellt und das ist halt der Game Over.
Ja.
Das ist der Flavor.
Ich habe auch bei mir gemerkt, also der Puls steigt natürlich, wenn du merkst, okay, du bist irgendwie unter den ersten paar Leuten, die relativ weit vorne sind beim Schreiben. Oder du bist vielleicht sogar Platz 2 und du battlest dich dann mit demjenigen, der dann eben auch relativ schnell ist. Und da habe ich dann immer gemerkt, okay, der Weg zum Erfolg ist nicht auf den Bildschirm zu gucken, weil das macht mich wahnsinnig und dann mache ich Fehler, sondern eher auf die Tastatur gucken. Also immer nur hochschauen, okay, das muss ich schreiben, zack, 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 reinschreiben und weiter. Dann passieren keine Fehler. Ansonsten versucht das Spiel eben alles einem so ein bisschen aus der Ruhe zu bringen. Und das finde ich, da passt halt die Aufmachung einfach sehr gut zum Prinzip. Wenn das irgendwie was locker Flockiges gewesen wäre, dann wäre dieses Gefühl einfach nicht da gewesen. Mal gucken. Also das werde ich mir, glaube ich, mal anschauen, wenn es rauskommt.
Hast du mal Tetris 99 gespielt?
Ein bisschen, ja.
Mhm. Es gibt da noch die Möglichkeit, auch auf andere Spieler Einfluss zu nehmen. Gibt es das hier auch, dass du quasi sowas wie einen Stift nehmen kannst und den mal eben zu wem rüberschmeißen kannst und der dann irgendwie in die falschen Buchstaben kriegt?
Ja, nee, leider nicht, nee. Also wie gesagt, da ist jetzt gerade, steckt einfach zu wenig drin. Also ich hoffe, glaube, denke, dass da letztendlich noch ein bisschen was kommt in der Vollversion. Es wird ja, wie gesagt, angedeutet mit sowas wie diesem Level-System, aber gerade ist es wirklich nur ein relativ stumpfes Abschreiben.
So wie damals in der Schule, Basti?
Ja, genau, so lief das damals auch. Aber ohne Kugel.
Apropos damals in der Schule. Als ich in der Schule war, da lief Star Trek Voyager in deutschen Wohnzimmern und gerade auch bei den 14- bis 16-Jährigen, sage ich mal, um mich herum war das im hohen Kurs. Beziehungsweise für mich war es eher Star Trek Deep Space Nine. Das ist so meine Star Trek-Serie. Hast du auch eine?
Ich habe befürchtet, dass die Frage kommt. Ich hasse Star Trek.
Ja, das ist ja wunderbar. Gut, dann sparen wir uns den Part. Oder hast du einen guten Grund, warum du es hast?
Hat mich einfach nie abgeholt. Ich finde, das ist mir zu viel.
Du weißt schon, dass das unsere Zukunft ist, hoffentlich.
Ja, ich habe auch sehr oft gehört, dass ja Star Trek in gewissen Punkten die Zukunft vorhergesagt hat, was so Technologien und Entwicklung angeht, aber weiß ich nicht. Also, und
es wäre so schön, weil es wäre eine sehr pazifistische, zumindest abseits der Erde, pazifistische Zukunftsvision, wo wir uns am Ende alle irgendwie gut verstanden hätten und es nicht mehr ums Geld ging und all diese romantischen Überzeugungen, die man haben könnte, haben sich dort durchgesetzt für die Menschheit. Das finde ich immer eigentlich am schönsten an der ganzen Sache. Aber eigentlich will ich über Star Trek Voyager Into the Unknown reden. Das ist ein kommendes Spiel, das wird sogar in Deutschland entwickelt. Ich habe aber gerade das Entwicklerstudio nicht vorliegen. Aber
steht Game Excite.
Ah, dann ist es bestimmt Game Excite. Und die machen ein Spiel zur Star Trek Voyager Serie, die eine Pseudo-Nacherzählung ist der offiziellen Handlung auch. Was ich irgendwie verrückt finde, weil wenn eine Lizenz halt richtig stark ist, dann lässt die sowas halt nicht mit sich machen. Weißt du, was ich meine? Dass so ein Star-Wars-Spiel, wenn das wirklich was zu den Filmen zum Beispiel erzählen wollen würde, dann muss das schon nah an den Filmen sein. Da darf nicht irgendwie rumgedoktert werden und dann passt das nicht so richtig zur Lizenz oder Mittelerde. Star Trek von der Lizenz aktuell vielleicht nicht den höchsten Stellenwert mehr. Ich glaube, habe schon das Gefühl, Star Trek ist so ein bisschen am Struggeln und weiß nicht so richtig, wo die Identität und die Zukunft liegt der Marke. Und da sind dann auf einmal so Projekte möglich wie das Star Trek Voyager Into the Unknown, wo man auf einmal die Handlung ganz stark verändern kann. Also es passieren halt die gleichen Dinge in diesem Spiel. Das wird ist so ein Mix aus Rollenspiel und 4X-Strategiespiel. Man sieht alles aus der Top-Down-Sache. Die Voyager wird halt irgendwie sonst wo in den Delta-Quadranten geschleudert am Anfang und dann fängt das quasi an. Die sind halt super weit weg und können sich entscheiden, wollen sie jetzt ganz am Anfang nach Hause oder auch nicht? Wollen sie den langen Weg nehmen, der dann 70 Jahre dauert, und schaffen sie das oder schaffen sie das nicht? Dann kommen die gleichen Charaktere wie in der Serie halt fast chronologisch vor und stellen sich vor und man könnte Entscheidungen machen, man kann sich aber anders entscheiden. Dann sind natürlich andere Charaktere in deiner Crew, die eine Bedeutung haben, die du aufbauen kannst, die es gar nicht gibt und solche Sachen. Das finde ich schon sehr, sehr weit ab und sehr mutig irgendwie für die Lizenz. Und dadurch macht das Ganze auch recht interessant. Generell, die Demo bekommt sehr positives Feedback. Das kann ich erstmal so nicht ganz teilen, mich hat sie nicht ganz so abgeholt. Ich finde sie noch sehr rudimentär, langsam und unatmosphärisch, weil es auch noch sehr unfertig wirkt. Also es gibt zum Beispiel keine Sprachausgabe in irgendeiner Form. Die muss da auf jeden Fall noch rein, die soll auch kommen. Das ist das Erste, was dir das Spiel sagt, wenn du die Demo startest. Da kommt noch was und es ist noch nicht mal eingedeutscht. Und das ist schwierig, weil es ist viel zu lesen. Es ist ein sehr text-heavy Game und du musst halt ständig die Flavortexte mitlesen und das hat halt überhaupt keine Atmosphäre, wenn da auf einmal soundtechnisch nichts läuft, aber es eigentlich wie so eine Serie gerade abläuft auf deinem Bildschirm, die du dann aber lesen musst. Weißt du, lesen am Bildschirm ist halt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal das Thema. Ich sehe halt schon, wie es mir viel, viel besser gefallen kann, wenn ich das einfach so konsumieren kann, um dann zwischendurch mal bei Entscheidungen wirklich einzugreifen, zu sagen, das wird jetzt mein Twist. Hier kann ich Seven of Nine noch wichtiger machen. Hier kann ich irgendwie die Marquis nicht so relevant machen auf meinem Schiff. Oder hier kann ich auch vor allen Dingen die Voyager umbauen. Die ist ja am Anfang total zerstört und es gibt so einen kleinen Modus, der so ein bisschen an XCOM und XCOM 2 erinnert. Dieser Part des Base Buildings, dass man halt die Räume, die kaputt sind, erstmal entrümpeln muss und da dann einen neuen Transporterraum zum Beispiel reinmachen kann oder irgendwie die Crew anders verpflegen kann, ein Holodeck für mehr Zufriedenheit aufbaut und so. Da gibt es also eine gewisse Komplexität, die lässt sich schon erahnen und ich glaube, das könnte auch Spaß machen, aber halt vor allen Dingen für Fans. Also das, was ich da jetzt gesehen habe in dieser Demo, wenn du jetzt eh schon sagst, du magst kein Star Trek, dann glaube ich, also da ist spielerisch jetzt nichts so geil, dass das dich total abholen würde. Das ist halt was für Star Trek-Fans von früher. Und diese Episoden schwanken ja auch in seiner Qualität. Ich bin zum Beispiel ja nicht der größte Voyager-Fan, gerade von den ersten Staffeln. Die fand ich ziemlich billo, gerade im Vergleich zum Ende von Deep Space Nine, was ja gleichzeitig lief. Später soll das dann besser geworden sein, als ich Voyager schon nicht mehr geguckt habe. da wurde das angeblich gut. Von daher weiß ich nicht. Vielleicht komme ich da ja jetzt hin und kann das dann nochmal auf eine ganz neue Art wertschätzen, wie die dann doch vielleicht noch nach Hause gekommen sind und was mit den vielen Charakteren, liebenswerten Charakteren, sage ich mal, für alle Star Trek-Fans da draußen, so alles passiert ist. Spannendes Projekt, sehr, sehr interessant und gleichzeitig halt noch total unfertig. Also was man auch noch, vielleicht sollte ich das dazu sagen, in diesem 4X-Teil, was ja so ein bisschen an Civilization erinnert, vielleicht könnte man sagen, oder Stellaris, um im Szenario zu bleiben, schippert man halt mit der Voyager so umher, scannt Planeten und guckt, welche Ressourcen es da gibt. Man braucht immer so eine dieser Ressourcen die ganze Zeit, um weiterfliegen zu können, damit man nicht in den Impulsantrieb zurückversetzt wird und da dann nur noch ganz langsam vorankommt. Da muss man drauf achten. Und dann ist das halt alles so mit relativ simplen Entscheidungen hat das was zu tun. Ich fand jetzt spielerisch so ein Faster Than Light, heißt das, glaube ich, FTL, halt millionenfach besser. Vom Pacing her, von den kleinen Geschichten, die erzählt werden. Da können sie sich noch ein bisschen mehr gerne abschauen, aber dann weiß ich auch nicht, wie Krasses noch in die Lizenz passt. Aber Star Trek-Fans, da ist was für euch da draußen, was ihr euch angucken solltet. So viel kann ich auch als jemand, der jetzt nicht super überzeugt war von der Demo, glaube ich, weitergeben.
Das fällt mir total schwer, ja, da jetzt irgendwas Gescheites zu sagen, weil weder die Lizenz und das Universum noch die Art des Spiels ist jetzt so genau das, wo ich sage, oh ja, da habe ich Lust drauf.
Aber ich habe noch eine gute Smalltalk-Frage für dich. Was war denn das Beste, was du von Star Trek bisher mal konsumiert hast? Am Rande. Es muss dich ja irgendwo mal berührt haben.
Ja, ja, also ich habe das auch, glaube ich, halt nie intensiv geguckt. Vielleicht ist es auch so ein in meiner Jugend eine Art Leichtsinn gewesen, dass ich gesagt habe, nee, das, glaube ich, ist nichts für mich. Ich habe den, Kinofilm geschaut. Keine Ahnung, wie der hieß. Ich weiß auch nicht mal mehr,
was
wann der rauskam.
Was passiert denn ungefähr?
Keine Ahnung. Ich kann mich ja nicht erinnern, aber ich fand ihn gar nicht so schlecht. War das nicht der von J.J. Abrams?
Das kann gut sein. Der hat diese neue Inspiration gemacht mit dem Paralleluniversum, mit dem neuen Spock und so, mit dem Typen.
Ja, ja, genau. Heroes. Also hat er nichts mit den alten Star Trek Haudegen und Haudeginnen zu tun.
Aber so halb. Also es ist ja ein Paralleluniversum, ja, was schon noch darauf basiert, weil das dann so aufgezogen wird, weil Spock ja in diese Paralleluniversum dann zweimal existiert.
Okay,
komm. Aber ja, lassen wir das. Der war ganz gut, ne? Viele Explosionen und Lensflares.
Okay, ja.
Schön. Gibt's auch Lensflares in Helmart?
Nein.
Verdammt.
Das war nicht schlecht, gute Überleitung. Genau, nein. In Helmart gibt es keine Lensflares generell. Optisch nicht so viel zu holen, kann ich gleich schon mal vorweg schicken. Helmart ist, passend zu meinen anderen beiden Spielen, die ich jetzt schon besprochen habe, auch wieder ein Horrorspiel. In diesem Fall trifft da Berufssimulation auf Horrorspiel. Aha. Ein bisschen wie bei dem Mortuary Assistant, wo man ja so Leichen quasi einbalsamieren und ja muss. Und da dann auch plötzlich Spukgedinge auftaucht.
Spukgedinge, wie süß. Das wird der Titel für die Folge. Spukgedinge.
Also, Spukgedöns. Ich korrigiere, viel bessere Vokabel. Genau, und hier ist es aber so, dass man einen Supermarkt, sehr weit abgelegenen Supermarkt, es wird, glaube ich, nicht näher definiert, in irgendeiner sehr eisigen Gegend betreuen muss. Man taucht da auf, man merkt, drumherum ist eigentlich auch nichts, also einfach nur eine Schneewüste. Man wird von einem Menschen am Telefon erstmal so ein bisschen eingewiesen und später hat man auch so einen Pager, der einem dann immer Informationen gibt, was man denn gerade machen muss. Letztendlich geht es darum, du musst diesen Laden erstmal ein bisschen auf Vordermann bringen. Das bedeutet, du musst einmal schön durchwischen, einmal die Fenster sauber machen und dann die Regale bestücken mit Waren.
Spannend.
Ja, es ist, wie gesagt, ein bisschen.
Ja, wie Star Trek Void. Nein.
Naja, es kommt ja dann irgendwann doch der spannende Faktor. Also genau, da musst du einmal durch, weil ein bisschen Berufssimulation ist es. Aber dann musst du irgendwann den Laden aufmachen und dann kommen unterschiedliche Kunden rein. Dann musst du die abrechnen. Das bedeutet, die kommen an die Theke, legen ihre Waren hin, die sie kaufen wollen. Du musst sie dann auch per Drag and Drop quasi greifen, einmal an dem Scanner vorbei in die Tüte werfen und dann letztendlich abkassieren und denen das richtige Wechselgeld wieder rausgeben. Und da wird es dann in dem Sinne spannend, weil du mit den Charakteren, die da auftauchen, auch durchaus mal redest. Also die haben vielleicht irgendein Anliegen, auf das du dann antworten musst. Oder es sind einfach sehr seltsame Gestalten, was dich verwirrt. Und Richtung Abend wird dann alles noch ein bisschen unheimlicher. Also Sonne geht unter, dann wirst du angewiesen, dass du bitte alle Türen verschließen sollst und dass du dir ganz genau überlegen sollst, wen du dann noch in deinen Laden reinlässt. Und da tauchen dann zum Beispiel auch Kunden auf, die du über den Tag hattest, die irgendwie sagen, hey, keine Ahnung, ich habe meinen Schlüssel verlegt, ich komme zu Hause nicht rein, magst mir kurz Unterschlupf geben. Aber auch Charaktere, wo du ja sagst, irgendwas ist da seltsam. Vielleicht sollte ich die lieber nicht bei mir in den Supermarkt reinlassen.
Auf den Screenshots grinsen die alle so total braindead. Ist das im Spiel auch so oder gucken die auch mal anders?
Nein.
Okay,
die grinsen nicht alle, aber sehr viele haben so ein sehr seltsames Grinsen aufgelegt, ja. Und das meine ich auch mit der Grafik. Die Grafik ist halt super grobschlächtig und wirklich nicht hübsch. Du hast auch Clipping-Fehler überall und Auch diese Animation, wie du irgendwie Fenster sauber machst, da hat halt nichts irgendwie Gewicht, alles ist irgendwie, ja, ist halt, also alles so halbgar. Aber bei den Charakterdesigns, sage ich mal, jetzt hochtrabend, da passt es irgendwie ganz gut, diese seltsame Optik, weil die halt diese Uncanny-ness total ausleben. Also du hast gerade schon dieses seltsame stoische Grinsen beschrieben. Du hast nachher Charaktere, die einfach, weiß ich nicht, wie großgezogen wirken, die riesig sind, die irgendwie gar nicht so richtig in die Welt passen wollen. Aber das funktioniert irgendwie ganz gut, weil du ja eh immer die ganze Zeit überlegen bist, okay, was kann hier als nächstes passieren? Wem kann ich trauen, wem nicht? Das fand ich da ganz gut, aber sonst ist es optisch wirklich ja nicht so prall. Und in der Nacht passiert noch ein bisschen mehr. Du hast nachher so eine Überwachungskamera, die freigeschaltet wird. Dann musst du so ein bisschen Five Nights at Freddy's artig über Überwachungskameras durch deinen Laden schalten. Da ist es aber so, wenn du da was siehst, dann solltest du da vielleicht hin oder irgendwas dagegen tun. Wenn, keine Ahnung, da eine Person plötzlich hinter dem Regal manisch lacht und steht, obwohl du ja eigentlich zugemacht hast, dann solltest du vielleicht mal gucken, was da los ist. das passiert oder es kommen ja, tatsächlich so Spukgeschichten, dass du dann irgendwo merkst, in deinem Laden fängt Licht an zu blinken und du musst dann da hingehen und schauen, ob du irgendwas ist da passiert. Zum Beispiel bei mir waren dann ganz oft so Blutflecken, dann musst du diese Blutflecken wegmachen, damit sich so eine Anzeige nicht füllt. Also wenn dann nachher das Spuk zu stark wird quasi, dann hast du ein Problem und das musst du da unterbinden. Das sind so die Sachen, die du machst. Ja, ich bin auch jetzt noch nicht wahnsinnig weit fortgeschritten. Ich hatte nur ein bisschen Gutes zu dieser Demo gehört. Man merkt aber, wie gesagt, dass hier sehr auf niedrigem Budget-Niveau gearbeitet wurde, was zu einem gewissen Grad klappt, zu einem gewissen Grad aber auch wieder nicht. Also mir fehlt da doch ein bisschen die Politur. Und ja, man muss, glaube ich, mal schauen, was da letztendlich so an Scare-Geschichten auch passieren. Bei Mortuary Assistant fand ich da, dass war jetzt auch nicht die bis zur Vollendung polierte Horrorerfahrung. Aber du hattest halt total toll eingesetzte Angstmomente. Irgendwelche ja seltsamen Gestalten, die sich so an deinem am Rande deines Blickfeldes unter einem Schrank verstecken oder sowas. Also da hatte ich wirklich ganz oft Gänsehaut und hatte Angst. Und das hat sich jetzt hier bei Helmhardt noch nicht eingestellt. Also da ist eine gewisse Atmosphäre, die kann ich nicht abstreiten. Aber dass ich Angst verspüre, war noch nicht so. Und das dann kombiniert damit, dass ich den Simulationsfaktor jetzt auch noch nicht wahnsinnig anspruchsvoll fand. Man kann sich beispielsweise auswählen, welche Dinge man in diese Regale stellt. Aber was das für einen Einfluss hat, das habe ich jetzt in dieser Zeit noch nicht wirklich merken können. Also einfach auch, weil keiner meiner Kunden zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich hätte aber gerne meine Pasta. Wo ist denn meine Pasta? Nee, da passiert nicht. Also die kommen da einfach mit ihrer Ware.
Pastailliert nichts.
Und das war's. Ja. Sehr gut.
Ja, Hast du denn schon Kämpfe gehabt? Weil man sieht auf den Screenshots ja so wilde Monster auch, wo man dann mit dem Mob oder der Axt anscheinend gegeneinander antritt.
Okay, nee, bis jetzt noch nicht. Also ich habe bis jetzt nur Blutflecken weggemacht und habe die Leute nicht reingelassen, die mir nicht koscher waren. Aber gegen Geister oder irgendwas kämpfen musste ich noch nicht, nee.
Okay, könnte ich mir auch ganz gut vorstellen in VR. Das Spiel. Ich glaube, das wird davon stark profitieren, weil das wird ja, es hat eh schon so einen Look wie der Job Simulator von den Texturen und Polygonen her, finde ich. Das könnte doch vielleicht funktionieren.
Also ich gucke hier gerade auch nochmal auf die Steam-Seite. Man muss schon sagen, dieser Trailer, den sie hier zeigen, der ist schon sehr geschönt. Der ist schon sehr aufgedreht. Also so sieht das Spiel in Aktion auf jeden Fall nicht wirklich aus.
Stark, okay. Na dann.
Ja,
das waren unsere Eindrücke vom Steam Next Game Fest. Da gab es aber noch ganz viele andere, ganz spannende.
Wolltest du nicht Heroes, Olden Era noch?
Na, natürlich. Du hast
ja noch deinen dritten.
Wir haben ja noch einen.
Das ist der Titel, auf den ich mich freue aus deiner Reihe.
Den skippen wir bis nächste Woche. Nein. Dann hören wir doch rein. Ich habe da ja sogar die Musik des Morgens passend so ausgewählt, nämlich in das neue Main Theme des kommenden Heroes of Might and Magic Tiles, Olden Era. Bitte sehr. episch, nicht wahr, Basti?
Auf jeden Fall. Das macht Lust auf mehr. Die Frage ist, das Spiel auch?
Ja. Also, Heroes of Might and Magic ist im dritten Serienteil das meistverkaufteste Spiel auf Good Old Games. Wusstest du das?
Nein.
Krass, ne?
Aber jetzt weiß ich es.
Jetzt weißt du es. Und natürlich vollkommen zurecht und verdient, weil das ist ein hervorragendes Strategiespiel und es hat sich, glaube ich, in die Herzen der Menschheit gebohrt durch die Ohren. Denn dieses Spiel hat einen hervorragenden Soundtrack und wird, glaube ich, auch von vielen immer ganz stark durch diese Atmosphäre und Musik definiert. Wenn man dann mal ins Detail guckt, ist nämlich bei Heroes 3 gar nicht alles perfekt. Da wurde dann später per Mods nachgeholfen und ganz viele Patches und hier und da und Kampagne eigentlich viel zu lang. Da ist vieles in der Nostalgie verloren gegangen, was dann auch vielleicht nicht perfekt war. Aber so, wenn man sich zurückerinnert, dann denkt man immer, oh, Heroes 3, da habe ich mit meinem besten Freund oder / bester Freundin vor dem PC gesessen und diesen Hotseat-Modus gemacht und wir haben einfach so schön gespielt. Und dann kam wieder diese tolle Melodie, die Melodei, wenn der neue Tag beginnt oder die neue Woche. Und man ritt durch die Gegend und hat Ressourcen eingesammelt und es war einfach alles so toll und schön. Ja, also genau so ist auch das Neue gedacht zumindest. Und das funktioniert auch im Großen und Ganzen ganz gut. Ich kann aber relativ wenig eigentlich dazu erzählen, weil es halt genau ist wie so ein Mix aus Heroes 3, was auch irgendwie das Beste ist. Das war halt noch 2D. Und Heroes 5, was das beste 3D Heroes ist. Und das ist jetzt auch so ein Mix. Die Engine ist auch so 2,5D, eher 2D als 3D. Aber es ist schon irgendwie, hat so einen dreidimensionellen Flair dabei. Aber es macht halt gar nichts. Ich habe noch nichts erkannt, was es anders macht als Heroes 3. Also du hast deinen Helden, du rennst rum, du baust deine Stadt aus, du holst dir immer mehr Einheiten, die halt zu deinem Volk passen. In der Demo sind 4 Völker da. Auch die sind, ja, ich glaube, bis auf dieses komische Volk, was so tentakelmäßig unterwegs ist, das kannte ich jetzt noch gar nicht in Heroes. Ist aber alles so auch das Altbekannte. Mit den großen Griffins, die dann super mächtig sind, oder bei den Untoten dann die Fernkämpfer, die mega stark sind. Von der Game Balance her, das Kampfsystem, es ist 1:1 Heroes 3. So, frag mich einfach was, da kann ich vielleicht noch mehr sagen, aber mir fällt mir da tatsächlich nicht so ein. Ich habe das gespielt und dachte so, jo, davon habe ich schon jede Menge in meinem Leben gespielt und das ist ziemlich genau das. Und dann bin ich immer beim Soundtrack hängen geblieben, da dachte ich nur so, na, Heroes 3 war aber besser. Es sind schon gute Musiken dabei, aber gerade die Kampfmusik, die ist schon so sehr düster und auch wenn man in der Karte dann im späteren Bereich der Demo in die etwas düsteren Gegend kommt, dann ist das halt nicht mehr schön, dann ist es einfach nur anstrengend gewesen. Und vielleicht spiele ich dafür einfach kein HOM, wie es ja unter Fachkreisen heißt, Heroes of Might and Magic. Also es hat definitiv keinen Ubisoft-Jank. Ich habe nicht das Gefühl, da mischt sich jetzt irgendwie Ubisoft, die das ja publishen, irgendwie großartig ein, sondern die lassen den Entwicklern da schon relativ freie Wahl, da das so ein Best-of draus zu machen und ein richtig gutes Spiel rauszubringen. Also gar nicht falsch verstehen, bitte. Wer jetzt irgendwie da seit Heroes 3 drauf wartet, dass da was Neues kommt, was genau so ist wie das, was wir schon hatten und haben für 4 Euro jeden sechsten Samstag bei Good Old Games, dann geht das schon. Das kann man auf jeden Fall machen. Ist ein gutes Heroes, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist irgendwie komisch, weil ich habe das immer so wahrgenommen, als würden Fans genau das wollen. Also die haben einfach auf diese Rückbesinnung gehofft. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn es kurz vor der Tür steht, ob das dann ausreicht, um auch wirklich langfristig zu motivieren. Also ich bin ja bekannt dafür, kein Strategiespieler zu sein, aber Heroes of Might and Magic hat mich tatsächlich damals auch sehr verzaubert. Ich habe es jetzt nicht super intensiv gespielt, aber ich habe es gerne gespielt. Und ja, jetzt, wenn ich mir so die Videos hier dazu anschaue, das ist schon sehr ähnlich.
Ja.
Also, aber ich finde es auch.
Die Storyline ist ja auch sehr gut. Also es gibt halt richtig ernste, krasse Handlungen in Heroes 3, gerade in den Add-ons. Das ist nochmal ein spannender Aspekt, aber mein Bauchgefühl sagt mir, da sind eigentlich die wenigsten angekommen. Weil da musst du dann schon 30 Stunden gespielt haben in der Kampagne alleine und einen Helden meistens overlevelt haben. Das kommt auch immer noch dazu, das, was ich so meinte, so ein bisschen mit der Spielbalance, wenn man da mal in die Details guckt. Heroes 3 kann ein sehr, sehr frustrierendes schwieriges Spiel sein, aber es kann auch wahnsinnig leicht werden, wenn man dann halt mal einen perfekten Helden hat, der einfach die Spielbalance so komplett zerbricht und man mit den Zaubern die gegnerische Armee eh immer schon komplett pulverisiert, bevor man die Einheiten dann nach vorne schickt oder irgendwie alle zum Schlafen bringt und dann alle da im Schlaf tötet. Das ist also nicht super. Da gäbe es schon noch Verbesserungspotenzial und ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Irgendwie habe ich da gar nicht so den Bedarf, würde ich vielleicht sagen. Aber vielleicht gibt es den da draußen. Und da sind auf jeden Fall alle Hoffnungen geweckt und auch zu Recht, dass da jetzt der Teil kommt, der diese Dinge vielleicht dann genau richtig macht. Also würde ich den Entwicklern auch zutrauen. Die haben einen guten Track Record.
Ich finde es auch irgendwie, wenn ich es mir anschaue, ich finde, das sieht irgendwie alles ganz schnucklig aus. Ich muss aber
sehr,
auch
sehr
immer
kleinteilig, sollte man dazu sagen. Also das wird nicht für Konsolen kommen. Okay. Nicht mit dem UI, nicht mit dem Text. Das ist so krass PC-ig. Ich fand das noch fast zu klein, kleinteilig. Ich hab das Zauberbuch fast erst nicht gefunden.
Was ich immer noch so ein bisschen befremdlich finde, was aber einfach dieser alten Perspektive geschuldet ist, ist so diese Draufsicht auf die Kämpfe. Die wirken immer so flach. Das war damals bei Heroes of Might and Magic auch so. Und jetzt halt auch in dieser 3D-Perspektive, das verändert sich irgendwie gar nicht so. Ich kann es gar nicht beschreiben, obwohl natürlich auch da sowas wie Schattenwurf oder so da ist. Aber weiß ich nicht, irgendwie finde ich das nicht so schick.
Da sind ja auch nur die Belagerungen als Abwechslung dabei und du hast halt hier und da mal einen Baumstumpf, der dir irgendwie taktische Tiefe gibt. Naja. Das ist halt eingeschränkt. Da ist die taktische Tiefe tatsächlich ja in den mathematischen Formeln hinter den Attacken und so. Das ist auch etwas, was ich eigentlich sehr, sehr altertümlich finde. Das ist schon cool, wenn man das halt alles mal auswendig gelernt hat. Also ich war definitiv früher, keine Ahnung, wann war das? Auch irgendwie um 2000 rum, als ich Heroes 3 ganz viel gespielt habe mit einem Kumpel bei mir von der Schule, da wusste ich von ein, zwei Völkern halt komplett alles auswendig und habe immer im Kopf multipliziert, wenn ich jetzt angreife und dann sterben so und so viel. Ne, das wird hier einem sogar teilweise abgenommen, weil dir genau gesagt wird, es sterben halt so ungefähr 3 bis 5 Einheiten oder so, wenn du jetzt hier angreifst. Und du hast eine Leiste, dass du weißt, welche Einheit als nächstes dran ist und so. Das ist schon zugänglicher als früher. Aber da muss man schon auch Bock drauf haben, weil es ändert nichts daran, dass du am Ende die ganze Zeit am Mathe rechnen bist, wie da diese Kämpfe jetzt ausgehen. Oder du nimmst halt immer die automatischen Kämpfe und einfach die Atmosphäre, das geht halt auch. Und dann nimmst du die Erfahrung mit und dann kannst du dich da auch so ein bisschen durchdödeln. Aber ich glaube, dafür spielt man dann auch wieder kein Heroes, wenn man die Kämpfe nicht selber machen möchte, oder?
Ja, mein Problem ist halt auch einfach, ich habe einfach auch lange nicht mehr so eine Art von Spiel gespielt und ich habe seit Ewigkeiten Songs of Conquest immer noch auf meiner Liste, was ja auch ein sehr gutes Heroes of Might and Magic-like ist.
Ja, und das ist vor allen Dingen leicht anders mit dem ganz anderen Twist dabei, den fand ich sehr, sehr gut.
Ja, deshalb, ich glaube, das wäre wahrscheinlich, mal gucken, wenn es dann rauskommt, aber wahrscheinlich wenn, dann würde ich dem auch immer noch den Vortritt geben. Das hat irgendwie mehr Eigenheiten.
Vor allem dieser Pixel-Look auch, ne?
Ja. Es sieht so toll aus.
Ich frage mich gerade, warum ich das eigentlich nicht weitergespielt habe. Es hatte auch so eine toll erzählte Handlung. Das kam vielleicht, ja gleichzeitig
auch Early Access
Songs of Silence. Was ja dieses, das hatte dann Echtzeitkämpfe, aber hatte auch so ein bisschen was Heroesiges, sage ich mal. Redet auch schon keiner. Es gibt zu viele Spiele.
Es ist wirklich so.
Wovon es nicht so viele mehr gibt, und damit kommen wir zu den News, sind Spielejournalisten. Basti, wir sterben aus. Und es gibt es bald nicht mehr.
Weg. Das ist kein Basti mehr. Ich hoffe nicht. Ich klammere mich doch daran fest, dass es uns schon noch in ein paar Jährchen noch gibt. Aber man kann nicht abstreiten. Und diese Aussage von dir, ne, die fußt natürlich auf einem Artikel von Video Games Chronicle. Das S fast überlesen. In dem die Headline auch heißt, more than 1200 Games Journalists have left the media in the last 2 years. Und das basiert auf einer Auswertung von Press Engine. Das ist so ein Portal, ein PR-Portal, worüber man beispielsweise auch Muster an eben Presse und Content Creator verteilen kann als Studio oder Publisher. Und die haben eben ausgewertet, dass relativ viele Journalisten in den letzten 12 Monaten weggegangen sind und keinen neuen Arbeitgeber gemeldet haben.
Ja.
Genau, darauf fußt es. In diesem Artikel gibt es auch so ein paar Ansätze, woran es denn eben liegen könnte. Also am veränderten Markt, daran,
dass AI.
genau, KI immer relevanter wird. Natürlich auch, dass viele große Medien, gerade in Amerika, ja auch leider sehr viele Leute entlassen haben. Also gerade sowas wie IGN oder auch Polygon.
Ja.
Genau. Das ist so ein Faktor. Aber wahrscheinlich das, worauf du noch viel mehr hinausläufst oder mit dieser Meldung hinaus wolltest, ist wahrscheinlich so eine Diskussion darüber, ja, sind wir denn überhaupt noch relevant? Brauchst du uns denn noch?
Ja, einmal das und auch die Gesamtgröße, auf die man ja ein wenig hinschauen könnte. Also was hätte man denn mal gedacht, das war immer so etwas, das habe ich mich immer gefragt, wie viel gibt es eigentlich so von so Leuten wie uns? Mhm. Und klar, wir sind alle unterschiedlich, wir sind alle ein Individuum, wir sind alle ganz toll, aber wie viele sind wir so als Masse? Und ich dachte immer so auch, ja, keine Ahnung, 10.000 hätte ich mal geschätzt. Und vielleicht war das auch mal so, aber hier wird davon ausgegangen, dass zumindest, wenn gesagt wird, es sind 25%, die wegfallen, wenn 1.200 Stellen in den letzten 2 Jahren abgebaut wurden, dann waren wir wohl mal 4.800. Wenn Heroes mein Mathe genug gestellt hat in der Vergangenheit, dann waren wir wohl mal knapp 5.000. Ist das jetzt viel? Ist das wenig? Ist das zu viel? Ist das zu wenig? War das nie genug? Und ich habe ja schon, das habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich das jetzt auch mal so öffentlich sage. Ich war ja immer auch schon auch großer Kritiker von dem Spielejournalismus an sich, auch in Deutschland. Also das ist so ein bisschen ein selbstgemachtes Problem auch, weil halt jeder Trend immer gleich mitgemacht wurde und immer jeder negative Trend quasi ausgetreten wurde, der dann nicht gut war für Glaubwürdigkeit und Detailtreue, sagen wir es mal so. Also jeder macht immer nur das Beste natürlich, was er machen kann in der Umgebung, die einem gegeben wird, und die ist halt mal besser, mal schlechter. Es gibt sehr guten Videospieljournalismus in Deutschland, es gibt aber auch sehr schlechten, und das ist weltweit gesehen natürlich auch so. Ich fand schon immer, der amerikanische hat sich sehr stark unterschieden, und auch da gibt es total krasse Qualitätsunterschiede. Und vieles hat sich halt auch Richtung Podcast und so alles entwickelt und verändert. Aber ja, wie ist es jetzt mit dem klassischen Videospieljournalisten, der noch einen Artikel schreibt? Ist der noch relevant? Braucht's den? Du hast das auch gefragt. Ich war mir da ehrlich gesagt noch nie sicher, ob es den wirklich braucht. Aber auf jeden Fall finde ich, es braucht die professionelle Meinung. Und das, was wir jetzt zum Beispiel machen, sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen, halte ich für super wichtig, ganz, ganz essentiell, weil sich die allerwenigsten so stark damit auseinandersetzen und am Ende genau diese Meinung auch Relevanz hat, wenn am Ende gefragt wird, ja, wo stecken wir jetzt die Zeit rein, wo geht auch der Markt hin, was wollen die Leute da draußen, fehlt es hier und da sicherlich mal an dem gewissen Realitätscheck, dass man auch guckt, für wen schreibt man da gerade, wem macht man das, wo kommt das Geld her, das ist ein Punkt. Und den Schuh müssen wir uns vielleicht auch mal anziehen. Also ich glaube, Inside Moin hört halt niemand von 12 bis 20, sage ich jetzt einfach mal. Oder kaum. Wenn da jemand draußen ist in diesem Alter, dann gerne mal auf den Discord kommen. Das kennen ja alle, auch in dem Alter. Und dann mal Hallo sagen. Das fände ich sehr, sehr cool. Da müsste man sich halt irgendwie verjüngen, wenn man wirklich mehr Relevanz haben wollte. Ansonsten ist es schon so, dass wir halt mit unseren Leserinnen, Hörern, HörerInnen da draußen halt quasi so mitsterben, weil einfach die Leute, die dann aufhören zu zocken und älter werden, dann natürlich auch nicht mehr nachfragen. Und dann, die sind mit uns groß geworden und uns gibt es halt nur solange da die Nachfrage da ist.
Ey, jetzt hast du wahnsinnig viel krass, gleichzeitig aufgemacht.
Ja, das kann ich immer gut.
Nein, ist ja gut. Ist auch ein wahnsinnig spannendes Thema natürlich, was mich ja natürlich auch umtreibt. Ich glaube auch, was du gesagt hattest, ne, dass der Spielejournalismus da auch ein bisschen selbst Schuld dran hat, das sehe ich halt leider auch. Also ich finde, und da würde ich jetzt gar nicht mal nur auf Deutschland schauen oder, ne, das gilt wirklich komplett für einen Großteil der Outlets. Da hat einfach wenig Entwicklung stattgefunden. Also gerade mit diesem Wechsel, der halt stattgefunden hat, hin zu, okay, es gibt jetzt auch wahnsinnig viele Content Creator da draußen. Und auch da gibt es auch wahnsinnig viele Content Creator, die so an dieser Schwelle stehen, die eigentlich auch journalistische Arbeit machen, aber halt eben wie Content Creator angesehen werden, weil sie halt eben nicht dieses eine Outlet haben, für das sie arbeiten, sondern eben für sich selbst oder für ihren eigenen Kanal, wie auch immer. Und man merkt einfach, und das finde ich eigentlich immer total spannend, man merkt, es gibt da unwahrscheinlich viele Wege, worüber man journalistisch über Spiele berichten kann. Es gibt unterschiedliche Social-Media-Webseiten, es gibt unterschiedliche Arten, wie man Videos aufbereitet, es gibt aber eben auch Text und so viele Dinge. Und da ist für mich gefühlt oft an vielen Stellen stehen geblieben worden, was nicht so gut ist. Also, dass zum Beispiel Reviews und Tests wichtig sind, das streite ich gar nicht ab. Aber ich glaube, dass der Bedarf dafür nicht mehr so groß ist, wie er das einst war, weil wir mittlerweile halt überschwemmt sind. Du bekommst überall die Informationen. Du kannst überall selber dir Dinge anschauen zu den Spielen. Du kannst dir Previews, wie oft habe ich das erlebt, auch bei Game 2, dass du zu einer exklusiven Preview eingeladen wirst, wo du aber hands-off, also ohne, dass du selber spielen kannst, dir was anschaust. Und dann hieß es, ach ja, eine Woche später ist das Video auf YouTube, wo ich mir denke, hä, worüber sollen wir denn dann berichten? Das macht ja gar keinen Sinn. Und da merkt man einfach, dass diese Priorität da auch nicht mehr liegt, dass man halt sagt, okay, wir wollen jetzt exklusive Informationen an Journalisten weitergeben. Ist einfach nicht mehr so gegeben. Und dementsprechend, finde ich, hätte sich der Journalismus mehr von klassischen Reviews und Previews noch weiter weg entwickeln müssen. Das passiert, genauso wie du es gerade gesagt hast, es gibt super viele Positivbeispiele auch. Auch sowas wie, ne, dass wir bei Game 2 investigative Geschichten machen durften. Das macht auch eine GameStar. Und im internationalen Bereich in Amerika, keine Ahnung, muss man ja nur einen Jason Schreier angucken, der macht das auch. Aber solche Sachen, das muss halt einfach oft oder öfters passieren. Dieses Umdenken, so das, was wir früher gemacht haben, so wie ich aufgewachsen bin, dass ich an einen Kiosk gegangen bin, um mir eine Zeitschrift zu holen, um die neuesten Informationen zu aktuellen Spielen zu bekommen und eine Bewertung. Das war für mich der heilige Gral. Das waren meine Informationen, die ich halt bekommen konnte. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist das nicht mehr so wichtig. Es muss das trotzdem geben und ich finde auch Tests wichtig, aber es braucht vielleicht nicht 30 davon. Da würden auch schon ein paar wenige reichen. Und da muss man sich dann halt überlegen, okay, was kann man denn noch mehr bieten, was halt auch, das ist nämlich die nächste Diskrepanz, die es da gibt. Du sagst halt, ne, unsere Meinung, klar, wir spielen sehr viel und deshalb haben wir einen anderen Blick auf Videospiele. Aber wenn du dann wieder schaust, was du mit was für einer Konkurrenz du über diese Spiele sprichst, es gibt halt auch super viele Content Creator und Influencer oder wie immer du sie nennen möchtest, die sich auf ein Thema spezialisieren. Keine Ahnung, der Destiny Spieler-Mensch. Und der, mit dem kannst du nicht konkurrieren. Da kann ein Spielejournalist, du kannst dich nicht so fokussiert auf ein Spiel einstellen, dass du alles weißt, was dieser Mensch weiß. Deshalb. Nein.
Also da würde ich zum Teil widersprechen. Das ist nämlich auch immer Fluch und Segen zugleich. Das sehe ich zum Beispiel in der Sim-Racing-Bubble. Nehmen wir die zum Beispiel. Da sind halt so viele Content-Creator und Influencer sind halt auch zu sehr Fan und natürlich auch super abhängig von ihrer eigenen Bubble. Das heißt, die werden den Teufel tun, den mal irgendwie wirklich kritisch zu hinterfragen. Und das machen sie auch immer erst entweder aus Not oder aus, keine Ahnung, Aufmerksamkeitshascherei oder wie auch immer. Aber sie machen es halt nicht aus dem journalistisch getriebenen, ich erzähle euch wirklich, wie es ist. Also die leben natürlich das Hobby, aber sie sind auch gleichzeitig immer mitgefangen in ihrem Fansein, so nenne ich es mal. Und natürlich ist man hier und da, also ich will mich davon nicht freisprechen, natürlich bin ich hier und da auch mal Fan. Aber halt nicht in meinem Beruf. Da bilde ich mir ein, zumindest immer noch krasser abgrenzen zu können und halt schon zu sagen, okay, ich gucke aber das Ganze an und dann muss man schon gucken, ist das jetzt hier irgendwie sinnvoll, was da gerade gesagt wird? Will ich das wirklich in dieser Form irgendwie sagen und was hat das für Auswirkungen? Und diese Fragen stellen sich, glaube ich, die wenigsten in dem Bereich. Die gucken nämlich primär darum, weil wie läuft es mit dem Marketing, welche Kooperation mache ich mir damit vielleicht auch irgendwie kaputt oder hinfällig oder nicht. Das sind Fragen, die täglich umtreiben und das hat halt nichts mit Journalismus zu tun. Journalismus ist,
genau, aber das ist halt auch,
du suchst dir das Thema und du kannst das machen.
Genau, das ist aber auch eine Art von Content-Creator, sage ich mal, die eher Richtung Influencer geht, sage ich mal. Ja. Aber es gibt ja auch Content-Creator, die dann schon sagen, nee, ich nehme davon Abstand. Ich finde beispielsweise, wenn man Fan von etwas ist, das wurde mir auch schon mal vorgeworfen, weil ich beispielsweise Souls-Spiele total feiere, dass ich ja gar nicht...
Mana.
Ja, zum Beispiel, aber da kommt der Test relativ selten leider, dass ich die Möglichkeit bekomme, ein aktuelles Mana-Spiel zu testen. Das heißt ja gar nicht, dass ich nicht Kritik an dem Spiel finde. Sogar eher im Gegenteil. Desto mehr ich mich mit der Materie auskenne und desto mehr Spiele ich davor gespielt habe, desto mehr Schmerzen halt auch die Kritikpunkte, die mir auffallen beim Spielen. Das schließt sich, finde ich, gar nicht aus. Das Einzige ist halt natürlich, wenn du jemanden hast, der dann, weiß ich nicht, gleichzeitig von dem Publisher oder dem Studio irgendwie welche Reisen, hier kommen uns besuchen im Studio oder hier hast du ein Paket mit, weiß ich nicht, einer Konsole und irgendwas und kannst ja vielleicht mal uns bewerben oder so. Das ist natürlich wieder schwierig, wenn so die Werbung damit reinkommt. Diese Art von Content Creator, die haben aber auch ein anderes Ziel. Also das sind halt
oder Fans. Halt auch Zugang, aber das sind halt viele. Ich würde schon so auch so weit gehen, ja, zu sagen, das ist die große, große Masse. Und wenn ich dann, also ich gucke mir die ja auch bei Twitch hier und da mal an und dann gucke ich in den Chat und da ist so ein blindes Vertrauen, dass das halt eben nicht das wäre, sondern die sagen dann ja auch, naja, und ich sage euch natürlich meine Meinung und pipapo, aber du merkst sofort als jemand, der halt schon ewig in dieser Branche ist, das ist überhaupt nicht so. Der ist total abhängig davon, dass halt das nächsten Monat nochmal wieder der Vorabzugang kommt für diesen Titel, den der oder diejenige da gerade spielt. Und das ist Priorität Nummer eins, dass das nicht verloren geht, dass erstmal Relevanz da ist.
Das Problem ist, glaube ich, also A, natürlich so eine gewisse Medienkompetenz, dass du halt verstehst, wie das funktioniert und das muss man sich, glaube ich, einfach irgendwann antrainieren. Da wirst du nicht vorgefeit sein. Du wirst immer Leute haben, die auch quasi ihre Meinung verkaufen. Damit haben wir viel zu tun. Das Problem ist aber auch wiederum, dass du ja auch in die verschiedenen Outlets nicht reinschauen kannst. Und da ja auch immer wieder der Vorwurf aufkommt, kann ich Outlet XYZ vertrauen,
das ist so krass,
wenn die gleichzeitig auf der Webseite Werbung für irgendein Spiel machen. Und das kann ich halt auch verstehen aus einer Außenperspektive. Ich kenne es von intern, also wenn ich jetzt bei Game 2 schaue, da war man natürlich eh noch mal ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte hervorgehoben, im Sinne von, wir haben ja gar keine Werbung geschaltet und gar nichts. Und da haben wir mit keiner Sales-Abteilung jemals irgendwas zu tun gehabt bei Rocket Beans. Die haben uns dann nirgendwo reingeredet. Aber von außen gab es halt trotzdem ab und an die Kritik, ja, das wurde ja bestimmt gekauft. Und die Leute wissen halt einfach gar nicht mehr, wem sie glauben können und wem sie trauen können. Und ich glaube, das schaffst du nur, indem du über eine lange Zeit hinweg als Content Creator, Journalist, wie auch immer, das Vertrauen beweist. Also, dass das Vertrauen in dich richtig investiert ist, sage ich mal. Ja. Dass du halt immer wirklich klar zu deiner Meinung stehst, dass du signalisierst, ey, ich lasse mich nicht kaufen. Und irgendwann, wenn du es denn doch tust, du wirst entlarvt. Das wird gemerkt oder das schwächt deine
aber
Message
oft ab. Aber so extrem spät. Das ist immer so bitter. Aber ja, okay.
Was so extrem spät?
Ja, dass es dann entlarvt wurde. Dann sind halt schon 4, 5 Jahre irgendwie in den Brunnen gefallen, wo Leute verarscht wurden. Das ist halt immer, da weint mein Herz einfach.
Ja, voll. Aber wie gesagt, davor bist du halt, egal auf welcher Seite, leider nicht gefeit. Das ist einfach ein sehr schwieriges Thema. Aber trotzdem, absolut, der Journalismus ist wichtig und der hat wichtige Themen und der auch das Besteck sozusagen, ne, wenn du diesen Job ein bisschen länger machst, dann weißt du auch, wie du dich gewissen Themen näherst, wo du vielleicht nochmal nachhakst, wo du recherchierst. Das sind halt Dinge, die, sag ich mal, jemand, der jetzt eher aus der Content Creation kommt, der lernt das auch mit einer Zeit bestimmt, ne? Wenn er sich eben in so eine Richtung spezialisiert und wenn er sich schlau macht und mit Leuten redet. Aber natürlich, wenn du dann in einem Umfeld groß wirst, aufwächst, arbeitest, wo halt eben sehr viele Journalisten unterwegs sind, dann kannst du dir natürlich viel schneller gewisse Tricks und Kniffe abschauen.
Mhm. Das ist ja auch ein bisschen die Rolle des Kritikers, die ich auch gerne mal übernehme, die ich sehr wichtig finde. Reich Ranitzky hat dazu auch mal sehr intelligente Sachen gesagt, zur Kritik an oder zum Dasein des Kritikers und wie wichtig das ist. Die Frage ist halt auch, wie sowas überhaupt noch gewünscht ist. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass es halt elementar wichtig ist, gesellschaftlich gesehen sogar, dass die Kultur halt irgendwie kritischen Standards mal vorgenommen wird, also durchgezogen wird. Aber häufig habe ich es auch durchaus gemerkt, wenn du das dann jetzt versuchst in dem ähnlichen Bereich, wo du dann ja auf der gleichen Plattform in dem Moment aktiv bist, bei Twitch zum Beispiel, und dann fängst du an, das irgendwie zu analysieren und auch zu kritisieren und dann kommen halt Leute, die dich gerade erst kennenlernen oder zum ersten Mal da sind oder rüberkommen von wem anders, einem Content Creator oder Alter, du bist ja nur am Meckern oder warum machst du hier das so madig oder ne, willst du gar keinen Spaß vermitteln? Also, nein! Wo ist dann die Plattform, frage ich. Weil dann ist Twitch halt die falsche Plattform. Wo geht man da hin? Ist das alles nur noch über YouTube? Und auch da bist du ja total getrieben, dass es gewissen Formen einfach entsprechen muss, um überhaupt Sichtbarkeit zu haben. Machst du das auf TikTok? Machst du da, oder warten wir alle darauf, bis alles irgendwie zusammengebrochen ist und wir doch wieder eine Zeitung rausbringen? Also wo ist die journalistische Plattform, die funktioniert? Abseits von Podcasts. Ich finde, da funktioniert es noch.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch im Videobereich, du hast immer wieder Positivbeispiele, immer wieder Dinge, wo es halt funktioniert. Ich glaube, was man halt merkt, ist, dass solche, sag ich mal, eher journalistischen Angebote immer mehr und mehr, so wie auch Insert Moin, so wie wir bei Decode oder so, halt abhängig sind von Support. Also exakt. Du kannst das einfach sehr schwer finanzieren über, weiß ich nicht, Werbeanzeigen, klassische Magazine,
Printmagazine. Gar nicht, weil wir das ja auch nicht wollen. Wir haben ja gar keine Werbung. Das ist ja die Sache. Also,
ja, klar, bei Insert
Moin, wir haben ja darüber gesprochen auch schon mal, ob das sinnvoll ist. Ne? Und wir wollen das halt nicht machen, einfach weil das natürlich auch wieder Ressourcen binden würde und weil es sich für uns nicht richtig anfühlt. Weil wir wollen ja für euch da draußen, die ihr das jetzt gerade hört, wir wollen das für euch machen. Und für uns.
Aber da mal gefragt, ne? Ja. Werbung, finde ich, man darf auch Werbung nicht immer gleich schlecht reden, weil das sind nun mal Dinge, die man, ja, man ist halt irgendwie, ja, man muss ja wirtschaftlich agieren. Du kannst ja nicht ins Nichts hineinarbeiten.
Habe ich auch nicht gemacht. Ich habe nur jetzt für Insert Moin quasi gesagt, wie wir es
ideal planen. Genau, weil ich sag mal, solange sich das nicht überschneidet, wenn du jetzt für Videospiele Werbung machst und über Videospiel berichtest, da sehe ich einen ganz großen Fehler und eine ganz große Diskrepanz. Aber wenn es andere Werbebereiche sind, dann ist das ja eigentlich gar nicht so relevant. Und so funktioniert es halt. Genau, aber das wollte ich eigentlich nur sagen, das merkt man, dass halt solche Angebote immer mehr eben von Crowdfinanzierung abhängig sind und das halt auch wichtig ist. Und wenn man sowas halt sehen möchte, dass sowas besteht und dass es sowas gibt, und ich habe auch selber in meiner Laufzeit als jemand, der das nur konsumiert und geschaut hat, ich habe da die eine oder andere Träne verdrückt, wenn ich halt gemerkt habe, oh, guck mal, da ist jetzt ein Kanal, der sich beispielsweise hingehend Werbung für Videospiele öffnen musste. Und ich dadurch dann aber gemerkt habe, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich dir so richtig vertrauen kann. Irgendwie hat das so einen faden Beigeschmack. Und da bin ich mittlerweile auch so, dass wenn ich sehe, dass ich ein Angebot da habe, dass ich unterstützen kann, dass ich zu schätzen weiß, dass ich da halt auch Geld da lasse, weil ich halt möchte, dass es fortbesteht. Aber ich befürchte, so wird es halt auch weitergehen. Also wir werden, glaube ich, nach und nach mehr sehen, dass eben so klassische große Magazine sich wahrscheinlich schlechter tragen können und dann es eben zu solchen Angeboten kommt.
Kommen wir auch zum zweiten wichtigen Punkt da noch, ohne das jetzt unnötig in die Länge zu ziehen, aber ich denke, das sollten wir erwähnen. Dieser Gedanke einfach, ich habe den auch auf Blue Sky, glaube ich, in einen, wie nennt man das denn da?
Ein Tweet. Ein Bluey.
Ein Bluey. geschrieben. Ein Tröd auf Mastodon. Dass mit der AI und dass sie das alles in Zukunft dann irgendwie halt scrapen kann, also sich die Information zusammenklaubt von den Videos und den Closed Captions, also den gesprochenen Wort, was dann niedergeschrieben wurde, sozusagen digital und daraus die Infos gezogen wird und man sich so das Ganze als Information holt. Das mag ja funktionieren, allerdings macht das ja dann kein Journalist in dem Moment mehr. Also was passiert in dem Moment, wo es tatsächlich dann keine Videospieljournalisten mehr gibt, sagen wir mal, es gibt dann noch 100, was ja nur wirklich super wenig wäre. Und das ist dann die ganze Basis oder spielt die AI dann selber? Also wo ist derjenige, der mit dem Hintergrund, den man jetzt selber oder dem Anspruch, den wir jetzt zum Beispiel hätten, daran geht und das Ganze spielt und kommentiert und dann irgendwie festhält? Oder ist das irrelevant?
Die Frage habe ich nicht ganz verstanden.
Kann eine AI in Zukunft ohne, jetzt gerade schreiben wir ja noch Tests, also jetzt würde darauf geguckt werden, was ist bei IGN gelaufen, was ist auf GameSpot, was ist auf Polygon dazu geschrieben worden, und dann nimmt sich die AI all diese Sachen, diese Infos und kann ein relativ gutes Review, das auf deine Frage hinaus gemünzt ist, irgendwie sogar selbst erstellen. Das geht aber nicht, wenn es diese Reviews nicht mehr gibt.
Ja. Also generell, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen verklärten Blick habe, aber ich finde nicht, dass KI sowas so einfach ersetzen kann. Jetzt mal ganz abgesehen von der Problematik, okay, wenn es dann zu diesem Spiel keinen Text gibt, woher soll denn die KI die Information nehmen? Mal ganz davon abgesehen, keine Ahnung, ich spiele auch mit KI rum und manchmal kann das auch nützlich sein, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie versuche, mir einen Text vorschlagen zu lassen oder sowas, lese ich darüber und krieg Krämpfe, weil das nicht zusammenkommt, weil das nicht zusammenhängend ist oder weil da der Charme fehlt. Oder versuch mal einer KI zu sagen, ey, schreib mir einen unterhaltsam lustigen Text. Hast du schon mal einen geilen Gag von der KI gelesen? Es funktioniert, da fehlt
dieses Gespür. Ich würde jetzt gerne Nein sagen, aber ja, ich habe auch schon einen guten Gag von der KI gelesen.
Ja, aber es passiert selten, sagen wir es mal so. Also, und da fehlt einfach wahnsinnig viel. Und ich glaube, diese menschliche Komponente und diese Kreativität, die kriegst du nicht ersetzt. Und ganz davon abgesehen, auch die journalistische Arbeit, die weit über die Tests hinausgeht, das kann eine KI, so wie es jetzt ist und so wie meine Vorstellung davon ist, wie es sich weiterentwickelt, nicht leisten. Also wenn da draußen Journalisten sind, die einen guten Job machen, gute Texte schreiben, gute Analysen oder eben tolle Recherchen machen, das kann meiner Meinung nach nicht ersetzt werden. Es ist halt nur wichtig, das im Auge zu behalten, sich auch dieser Technik nicht zu verschließen, genauso wie man sich neuen Social-Media-Webseiten und neuen Arten, wie man eben Content kreieren kann, nicht verschließen sollte, sollte man auch das nicht machen. Also man sollte das im Auge behalten und schauen, okay, was kann ich leisten, was einen Mehrwert bietet, was du nicht aus beispielsweise einer KI rauskriegst.
Ja. Hast du einen wunden Punkt angesprochen, weil ich bin ja jemand, der sich YouTube und Shorts und TikTok und gibt's noch irgendwas, komplett verschließt, Instagram. das heißt, man könnte mir sozusagen eigentlich einen journalistischen Vorwurf machen, weil ich halt nicht da bin, wo die potenzielle Zielgruppe wäre. Weil die sind ja offensichtlich alle da.
Naja, ich würde daraus nicht mal einen journalistischen Vorwurf machen. Also es ist ja deine Entscheidung. Ich zum Beispiel, ich nutze auch eigentlich keinen TikTok. Also ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich gesagt habe, ich möchte verstehen, was da passiert und wie das funktioniert. Ich habe nur für mich selbst gemerkt, für mich ist es halt so ein Zeitverbrennfaktor, auf den ich keine Lust habe. Deshalb habe ich es nicht, nutze ich es nicht. Aber ich weiß, wie es funktioniert. Und das ist es, glaube ich, eher. Also eher ein Verstehen, wie es funktioniert, damit du das arbeitstechnisch vielleicht doch versorgen kannst. Also Short-Content, damit habe ich mich intensiver auseinandergesetzt, auch wenn ich selber, auch keine YouTube-Shorts, auch keine Instagram-Reels, das nutze ich alles nicht großartig, aber ich finde die Darreichungsform trotzdem spannend und sehe, wo es da Vorteile drin geben kann. Mhm. Und ich glaube, das ist halt eher, weißt du, desto mehr du dich solchen Dingen verschließt, desto weniger kannst du irgendwann sagen, ey, ich bin aber noch wichtig hier für, weiß ich nicht, Repräsentanz für Videospiele, Videospieljournalisten, weil ich halt da irgendwie einen Kanal oder eine Social-Media-Webseite erschlossen habe, wo es halt, also du musst ja auch für Angebote sorgen, die diesem Ideal entsprechen, die diese journalistische Sorgfalt etc. reinbringen und nicht nur
das ist wieder Influencer die Frage sind. Nach der Plattform, die ich ja am Anfang auch gestellt habe. Also das ist ja das, wenn du jetzt zum Beispiel einen Short veröffentlichst, dann unterstützt du natürlich auch gleichzeitig die Plattform und sagst, okay, das ist die Plattform, wo ich denke, journalistisch arbeiten zu können. Und ich persönlich hänge zum Beispiel da, ich mache das nicht, weil ich es ja selbst auch nicht konsumieren will und das eigentlich für totales Krebsgeschwür halte. Und es da andere Plattformen geben sollte. Aber die gibt es ja gar nicht.
Ja, also ich finde es halt immer schwierig zu sagen, ja, dass diese Plattform ist ein Krebsgeschwür. Ja. Das ist so eindimensional gedacht. Also ja, der meiste Content, der auf TikTok passiert, der interessiert mich auch nicht. Aber wenn du ein bisschen gräbst, dann entdeckst du auch da, dass es eben spannende Angebote gibt und Leute, die sich halt mit dem Thema irgendwie cool auseinander oder tiefer auseinandersetzen und das dann halt nur dargereicht in einer sehr komprimierten, kurzen Form. Und ich bin generell auch ein Fan von Dingen, die sich kurz halten. Ich bin Dinge, die, so wie wir jetzt hier gerade über dieses Thema reden, macht auch Spaß, ist auch gut. Aber eben auch sowas zu nutzen. Als ich damals Twitter, Gott habe es selig, entdeckt habe, fand ich, war das ein cooler Griff zu sagen, hey, guck mal, ich habe jetzt
auch hier total eine Textfläche. Geil.
Aber ich muss mich super kurz halten. Und so ähnlich ist es eigentlich mit TikTok und halt Video-Content oder Shortform-Content.
Ja.
Gut. Also ich finde das immer
spannend. Vielleicht hast du mich ein Stück weit konvertiert.
Sehr gut. Cool. Ja, dann wann machen wir unseren TikTok-Kanal auf?
Nee, das ist ein schöner Gedanke. Also ich denke, oder ich bin oft halt festgehangen bei dem, ich bin dann Teil des Problems, wenn ich es halt mit unterstütze. Weil es ist ja schon so, dass du dann mitkonsumiert wirst, wahrscheinlich zwischen dem vielen anderen Kram, den du halt blöd findest. Da tauchst du dann ja mit auf. Und ja, du machst die Plattform dann vielleicht halt sinnvoller und besser. Und aber ja, ich finde das eigentlich ganz schön, dass man halt sagt, es gibt da Leute, die Nutzer, die halt nicht den ganzen Kram einfach nur sich durchscrollen, Doomscrolling machen oder sonst was für 2 Stunden komplett die Zeit verbrennen, sondern wirklich irgendwie kurierte Listen haben von Angeboten, die sich alle Mühe geben und die alle was Besseres wollen und die sich einfach nur diesem Format halt sozusagen bedienen.
Genau.
Das wäre ja sehr, sehr schön.
wir sind halt auch viel zu unbedeutend dafür, dass du so eine Plattform wie TikTok oder so daran verhindern kannst, dass sie groß wird.
Ach so, du, der Größenwahn, ja, den kenne ich ja von.
Schön. Ich meinte ja gerade das nicht. Und deshalb, also du, ich finde schon, dass man sich dann eben mit solchen Plattformen auseinandersetzen muss. Gerade im Rahmen von hier Twitter, jetzt ja X, und der Übernahme von Elon Musk. Und ich bin auch selber da, also ich habe noch einen Account, aber ich nutze X nicht mehr. Aber auch da habe ich eigentlich genau so was Ähnliches gehört, dass ich weiß nicht mehr, von wem es kam, aber ganz viele Medien, die sich eben zurückgezogen haben, journalistische Medien, die halt gesagt haben, nein, das ist nicht mehr meine Plattform oder unsere Plattform. Und da hat dann auch jemand gesagt, naja, aber wenn wir das alle machen, dann überlassen wir denen ja einfach das Feld. Also ist auch da die Frage, ist das der richtige Weg? Und ich glaube eher nicht. Also ich hatte nur einfach keine Lust mehr, weil dieser Kampf gegen die X-Community, die da stattfindet, ist einfach sehr energieraubend. Und da habe ich dann gesagt, nee, der Kampf ist mir zu anstrengend, aber grundsätzlich finde ich, stimmt es schon. Also man sollte sich von auch solchen Plattformen, die man vielleicht selber gar nicht so toll findet, nicht zurückziehen, sondern sie dann eben ja eher dahingehend umdrehen und Dinge dahin bringen, die halt wichtig sind und da auch sein sollten.
Das fandet ihr da draußen jetzt sicherlich total spannend, wie wir uns darüber unterhalten haben, und fragt euch, ja Mensch, rauf mit Insert Moin auf TikTok und YouTube Shorts. Dann, falls ihr zu denen gehört, die sich gerne diese sonntägliche freie Episode Brunch immer gerne anhören und noch nicht abonniert haben, dann gebt uns doch vielleicht gerne mal einen Support in Form von einer 5-Sterne-Wertung in dem Podcast-Programm eurer Wahl. Oder vielleicht sogar die Spende, die Jahresspende oder die monatliche Spende, um dieses Projekt hier zu unterstützen, weil dann können wir über solche Dinge nachdenken, und lasst uns gerne auch über Discord oder über E-Mail oder wie auch immer darüber diskutieren. Ich bekomme ja tatsächlich eigentlich jede Woche so 2-3 Nachrichten über Discord, so als PM. Da wird meistens was sehr, sehr Nettes gesagt, da freue ich mich. Ich bedanke mich da jetzt einfach mal für dieses kleine private Feedback. Ich frage mich dann immer ein bisschen, ach, hättet ihr das doch jetzt öffentlich irgendwie unter das YouTube-Video, was es ja gibt, geschrieben? Oder irgendwie halt in den offiziellen
alle Thread?
Das wäre so eine schöne Werbung für unsere Arbeit gewesen. Aber ich finde es nett, auch privat das Ganze zu lesen. Nur ich kann es natürlich dann nicht nehmen und veröffentlichen. Das wäre ja auch ein bisschen weird.
Ja. So oder so auf jeden Fall sehr nett und sehr lieb. Echt, ja, das kann man ja mal sagen.
Die
Community ist schon sehr herzig.
Das stimmt. So, haben wir noch was? Ich kann dir noch sagen, hier so Headline-mäßig, es kommen ein paar Titel für die Switch 2, die wurden angekündigt. Einmal Fallout 4 Anniversary, finde ich witzig, dass das noch kommt, also Microsoft published weiter auf der Switch 2. Dann kommt Assassin's Creed Shadows, hat einen Termin bekommen, ich glaube 4. Dezember, da will Ubisoft das jetzt doch noch da rausbringen. Das war ja erst angekündigt und dann wurde es doch wieder weggenommen und jetzt kommt es doch wieder. Und ein personal favorite of mine, Factorio kommt, und zwar als kostenloses Switch 2 Upgrade, wenn man die Switch 1 Version von Factorio besitzt, und das Add-on Space Age, was auch ganz hervorragend ist, wo ich leider nie zu einem finalen Test gekommen bin, den zu veröffentlichen, dabei habe ich es ganz, ganz viel gespielt. Factorio Space Age kommt für knapp 40 Euro ebenfalls exklusiv auf die Switch 2, weil die Switch 1 das Technische nicht wuppt. Ja. So viel dazu. Switch fand ich spannende Hammer. Switch. Was?
Zwei Switch 2 Hammer, ja. Ich unbedingt Switch jetzt muss ich sie mir kaufen.
Sind alles drei gute Spiele.
Ja, ja. Aber kann ich halt auch woanders spielen.
Kannst du auch woanders spielen. Wahrscheinlich sogar ein schöner. Und ja, die Switch 2 Version von Factorio unterstützt die Maus, die gefühlt niemand nutzt. So, hast du noch ein Thema? Ansonsten würde ich fast den Wumms hier zuschnüren und mich auf die Kommentare dann freuen.
Wumms den Schnür zu.
Schnür den Wumms zu. Bis nächste Woche. Dann wieder mit Manu, der ist ja gerade auf der Spiel.
Ah, stimmt.
Tschüssikowski.
Ja. Bis dann, ciao.